Montag, erster Tag auch der aktuellen Schulwoche. Die Lehrkräfte basteln an den neuen Stundenplänen. Zeugnisse werden geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler haben ausnahmsweise mal eine ruhigere Woche. Tut auch mal gut nach diesem Hin und Her jetzt seit der Corona-Pandemie. Tja, und da gibt es viele Diskussionen darüber, wie das Schulleben während des Lockdowns aussah, wie es schulisch weitergehen soll. Da hat jeder eine Meinung dazu. Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler, aber auch die Politiker. Matthias Bartscher ist Theologe und Diplompädagoge. Er hat sich ausführlich mit der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften beschäftigt. Hallo, Herr Bartscher. Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften bedeutet Kommunikation und dazu gibt es viele verschiedene Wege. Welche Rolle spielt dabei das christliche Weltbild?
Das ist, glaube ich, eine persönliche Sache. Also ich persönlich, was ich so an Werten vertrete in meiner Arbeit, in Fortbildung mit Lehrkräften und mit Eltern, sind Begriffe wie Wertschätzung, Ressourcenorientierung, Respekt. Und das hat einfach sehr stark mit meiner Biografie zu tun, dass ich mal sehr stark durch die katholische Kirche geprägt worden ist. Ich bin in der Paderborner Gegend groß geworden. Da können Sie sich vorstellen, katholischer geht in Deutschland kaum noch, höchstens in einigen Ecken in Bayern. Aber das hat mich sehr geprägt. Und ich finde heute nicht mehr alles gut, was da läuft. Aber dieses Wertegerüst hat sich bei mir doch eingeprägt. Und ich brauche dann keine religiösen Vokabeln. Aber die Begriffe passen ja ganz gut zu seinem christlichen ethischen Fundament.
Seit der Pandemie gibt es viele Kommunikationsmöglichkeiten. Auch die digitalen werden viel mehr genutzt. Welche Kommunikationswege sind denn jetzt so üblich geworden, sage ich mal, auch in der Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern?
Also was ich so beobachtet habe, ist, dass in dieser Krise, die ja für alle eine große Herausforderung mit sich bringt, natürlich die Nerven blank liegen. Und wenn die Nerven blank liegen, dann geht man auf der Gehirnebene auf tiefere Schichten und agiert impulsiver und zum Teil auch aggressiver. Und das hat ja zu ganz vielen Eskalationen geführt oder eben auch zu Kontaktabbrüchen. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt und guckt mal, dass es gut geht. Und ich habe zum Beispiel eine Schule vor Augen, und mit dem Schulleiter bin ich da im Gespräch und der hat auch eine ähnliche Begründung dafür und hat gesagt, wir müssen, das Wichtigste in der Krise ist, wir müssen in Kontakt bleiben. Und dann haben die sich in der Schule verabredet und haben gesagt, wir müssen alle Eltern zweimal in der Woche anrufen. Die haben Teams gebildet, Jahrgangsteams, eine Grundschule, 4 Klassen, 8 Klassen, also zweizügig, und haben das hingekriegt und sind mit den Eltern in Kontakt geblieben. Und das war wichtiger als zum Beispiel in dieser Homeschooling-Situation, wichtiger als Arbeitsblätter oder was auch immer. Ne? Also Kommunikation geht vor Stoff.
Es gibt ja auch so viele verschiedene Lehrercharaktere, ebenso viele unterschiedliche Elterntypen. Da kann man wahrscheinlich ja gar keine Kommunikationsstandards aufstellen.
Ich würde eher sagen, grundsätzlich, dieser Satz, den fand ich schon ganz gut von Helmut Schmidt, ist ja, glaube ich, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und in Kommunikation, in den schwierigen Situationen zeigt sich die Haltung. Also wenn ich über Wertschätzung rede, kann ich das mit netten Menschen, ist das kein Problem, da brauche ich auch nicht für trainieren. Aber in schwierigen, eskalierten Gesprächssituationen Wertschätzung, zumindest Respekt zu bewahren, den ressourcenorientierten Blick zu behalten, das ist eine professionelle Herausforderung. Und da ist eben, wird der Lehrerberuf für mich zu einer professionellen Kommunikationsaufgabe.
Die Erwartungshaltung spielt also eine große Rolle. Aber was können Eltern von Schule erwarten in der Krise? Und erwarten vielleicht manche Eltern auch zu viel?
Ja, das kann sein. Also ich glaube, dass Schule von Eltern zu viel erwartet hat. Sie hat quasi über das Homeschooling den Auftrag der Schule in die Familie verlagert und das hat viele Eltern in die totale Überforderung gebracht. Und umgekehrt gibt es auch Eltern, die zu viel erwarten. Ich glaube, die Klärung von Erwartungen, das ist essentiell in Kommunikation. Also und dann dabei zu einer guten, mindestens respektvollen Einigung zu kommen, das leisten wir. Und ressourcenorientiert, ich will das nochmal sagen, dieser Begriff, der wird ja sehr oft gebraucht. Nehmen wir mal das Beispiel, die Schule gibt Arbeitsblätter in die Familie und Frau Müller ruft am Ende der Woche an oder am besten die Lehrkraft ruft bei der Mutter an und sagt, wie viel haben Sie denn geschafft? Dann sagt die Mutter, wir haben nur 2 Arbeitsblätter geschafft. Dann entscheidet sich, ob ich sage, meine Güte, das ist aber wenig oder ich sage, Mensch, das ist doch super, dass Sie 2 Arbeitsblätter geschafft haben. Das also macht den Unterschied aus.
Der Blickwinkel und eben vor allen Dingen zu schauen, ob man die Schülerinnen und Schüler weiter motiviert. Auch die Eltern mussten wahrscheinlich ja motiviert werden in der
absolut,
Zeit.
Absolut. Der Mutter, der ich sage, meine Güte, 2 Arbeitsblätter, da haben sie aber nicht viel geschafft, die wird am Ende da demotiviert und sauer aus dem Gespräch rausgehen. Die Mutter, der ich sage, Mensch, 2 Arbeitsblätter haben sie geschafft, das ist doch super. Wie geht's ihnen denn eigentlich? Und dann sagt die Mutter, ja, ich habe ich muss hier Homeoffice machen, zwei Kinder sind krank, meine Mutter hat Corona. Ich weiß nicht, was dann immer so dahinter steckt. Ne? Oft sind es ja Überforderungssituationen. Und dann mit Empathie zu reagieren, dann hat man, glaube ich, Freund fürs Leben. Also Freundschaft wäre vielleicht die falsche Kategorie, aber ich habe so dachte, dann hat man eine positive Beziehung für die Zeit der Schule fundiert.
Das ist ja auch wieder, hängt ja wieder auch mit dem christlichen Weltbild irgendwo zusammen. Das ist ja auch eine Form von Seelsorge, oder?
Absolut. Das glaube ich tatsächlich auch. Da hat sich ja das christliche Weltbild durchaus von dem kirchlichen Hintergrund gelöst. Aber ich will mal sagen, als Beispiel der humanistischen Psychologie, das sind für mich so Begriffe, wo sich diese Werte in dieser Gesellschaft auch verankert haben in einer psychologischen oder in einer Kommunikationsszene. Aber das sind die Werte.
Jetzt wird viel diskutiert über verpassten Lernstoff, über nicht geschriebene Arbeiten, über Noten. Matthias Bartscher coacht Eltern und Lehrer. Sind das wirklich die dringenden Themen gerade?
Also ich glaube, dass Schule sowieso schon vor Corona irgendwie an einem Punkt gestanden hat und steht, wo man sich fragt, was soll Schule überhaupt noch leisten? Und wir hängen in Deutschland noch sehr stark an einem curricularorientierten Bildungssystem, wo es darum geht, Bildung sich in den Kopf zu packen. Es gibt diesen Begriff des Bulimie-Lernens, also Schüler lernen Stoff für eine Klassenarbeit, kotzen es bei der Klassenarbeit aus und haben es danach vergessen. Und dieses Bildungssystem stand sowieso schon total in Frage. Und jetzt kommt Corona und vieles ist einfach nicht geschafft worden, weder von den Kindern noch von den Eltern. Und jetzt könnte man, und dann hat die Bundesregierung noch ein Nachhilfeprogramm aufgelegt, was Gott sei Dank mittlerweile auch wirklich für psychologische Unterstützung genutzt werden kann. Aber wenn man mal jetzt das, was wir eben gesagt haben, diesen ressourcenorientierten Blick anwendet und fragt, was ist denn in der Corona-Krise gut gelaufen, was haben wir gelernt, dann sagen mir Eltern ganz häufig, wir hatten mal wieder Zeit zu Hause, wir haben miteinander gespielt, wir sind mehr nach draußen gegangen. Oder wir haben das Thema Digitalisierung beherrschen gelernt. Wir können viel besser mit den Geräten umgehen. Wir haben gelernt, uns selber mit Themen zu beschäftigen. So. Und es heißt, Kinder und Eltern haben unglaublich viel in dieser Zeit gelernt. Jetzt kommt aber dieser stofforientierte Blick und unter dieser Perspektive haben wir alle schlecht abgeschnitten. Und das ist einfach unsinnig. Man weiß aus Studien, dass generell Schüler in der 9. Klasse am Ende des Schuljahres weniger wissen als zu Anfang. Das hat was mit der Pubertät, mit der Gehirnentwicklung zu tun und so. Ne? Oder das andere Beispiel habe ich ja auch schon mal erwähnt. Ich habe im zweiten, dritten Schuljahr das im Kurzschuljahr gemacht. Damals 1966 war es, glaube ich, wollte die Landesregierung den Ferienschluss, den Schulwechsel auf den August legen. Das heißt, ich habe zwei Schuljahre in einem Jahr gemacht. Das hat geklappt. Die Menge des Stoffes ist überhaupt nicht entscheidend. Und wenn ich jetzt mit einem defizitorientierten Blick das Ganze betrachte und dann mit Druck noch versuche, Nachhilfe und was weiß ich zu machen, erzeuge ich eigentlich nur Blockaden im Gehirn und Ängste.
Da gibt es natürlich jetzt die unterschiedlichen Reaktionen wahrscheinlich derer, die jetzt zuhören. Nämlich zum einen gibt es die ihre Kinder gut unterstützen können. Die kommen gut in der Schule klar. Die haben dann möglicherweise einen Vorteil denen gegenüber, wo die Eltern vielleicht zeitlich in der Corona-Zeit nicht unterstützen konnten und wo die Kinder sowieso schon Schwierigkeiten haben, mit dem Stoff mitzukommen. Und da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Wünsche. Soll jetzt das Schuljahr wiederholt werden? Geht das überhaupt? Da kann man ja eh nicht jedem gerecht werden. Was halten Sie persönlich denn jetzt für sinnvoll in dieser Situation?
Ich glaube, dass man einfach sehr individuell gucken muss, wo steht ein einzelnes Kind. Und im Extremfall kann es ja vielleicht sein, dass man gemeinsam im Gespräch zu dem Ergebnis kommt, wäre ganz gut, das Kind wiederholt das Schuljahr nochmal. Das dürfte für mich aber die absolute Ausnahme sein. Eigentlich, es gibt Stoff, nehmen wir mal im Mathebereich, wenn da Dinge fehlen, müssen die nachgeholt werden. Sonst habe ich Lücken und verliere den Anschluss. Ne? Es gibt Dinge, die müssen vielleicht nachgeholt werden. Aber das meiste des Stoffes, ob ich jetzt im Sachkundeunterricht weiß, wo in Afrika irgendwelche Bäume stehen oder wie auch immer, ist doch völlig irrelevant, ne? für den weiteren Lernprozess. Und da einfach zu sagen, wir verzichten auf vieles und gucken eher, wo schließen wir jetzt an, wo machen wir weiter. Und das mit einer positiven Haltung.
Da gibt es dann auch noch die Menschen, die sagen, aber mein Kind macht jetzt Abi, Zentralabitur. Das erhöht natürlich auch nochmal den Druck.
Absolut. Ja, und auch da kommt es, glaube ich, auf, ich habe gerade eine Schülerin vor Augen, die eigentlich das alles gut hinkriegt, die dann aber auf Druck wirklich mit Angst reagiert. Und wenn jemand unter Angst lernt, wird er versagen. Das heißt, Druck erhöht die Wahrscheinlichkeit zu versagen. Mir geht's, ich kann diese Frage jetzt, dazu bin ich auch kein Lehrer, kann ich sagen, was muss genau nachgeholt werden? Aber die Haltung ist entscheidend, ob ein Lehrer oder eine Lehrerin auf einen Schüler zugeht und sagt, lass uns hier mal gucken, was kannst du, was brauchst du noch? Und auch die Schüler zu beteiligen, also das große Wort Partizipation, was in der Schule viel zu kurz kommt. Also zu sagen, lass uns mal gemeinsam überlegen, was kannst du wie nachholen? Was traust du zu, was schaffst du? Und wo kann ich als Lehrer auch sagen, komm, dann lass mal 5 gerade sein. Und dann wird es vielleicht das Abitur nicht so gut, wie wir es irgendwann mal gehofft haben. Aber ich glaube, dass das wäre jetzt die politische Ebene, dass die Landesregierungen da auch auf dieser Ebene der Normen, also quasi der Vorgaben für diese Abiture, entsprechend auch reduzieren sollten.
Denn genau das ist nämlich der Punkt. Man sagt, der Druck erhöht sich ja durch die Corona-Pandemie, vor allen Dingen für die Kinder, wo es nicht so gut läuft. Die Lehrkräfte können da vielleicht ein bisschen Einfluss drauf nehmen, aber auch Eltern üben Druck aus. Und natürlich die Politiker, das Bildungsministerium übt auch einen großen Druck aus. Und da können wir eben nichts machen. Und die Lehrer lassen sich ja auch oft vom Druck, den die Politik vorgibt, auch mitnehmen. Ne? Der Lehrplan, das muss halt erfüllt werden. Das wird auf die Schüler übertragen und die Motivation geht flöten.
Ja. Also da ist, finde ich, tatsächlich auch die Landesregierung gefordert. Aber nochmal, die Menge des Stoffes ist kein Kriterium in der Bildung. Und davon sich zu verabschieden, zu sagen, positiv gesprochen, in welchen Bereichen können wir was lernen und was können wir lernen und wie können wir das gut machen, das ist, und diese ganze Idee der Kompetenzorientierung, dass da Schüler viel mehr lernen, sich Wissen selber anzueignen, nicht das vom Lehrer vorgekaut zu bekommen, sondern zu sagen, ich habe mir selber was hier angeeignet. Ne? Das sind Dinge, die sind eigentlich, und das müsste in den, das wäre doch mal spannend, wenn die Landesregierung diese Selbstständigkeit der Schüler überprüfen würde. Das wäre doch mal ein schönes neues Fach. Lernen wird das immer genannt. Und dann mal zu gucken, ob die Schüler da nicht mehr gelernt haben.
Weniger Druck, mehr Perspektiven. Dankeschön, Matthias Bartscher, Theologe und Berater an der Schnittstelle Schule, Familie. Und in seinem Buch zur Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften können Sie das Thema vertiefen. Bildungs- und Erziehungspartnerschaften in Schule, so heißt Matthias Bartschers Buch. Erschienen ist es bei Klett. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche, Herr Bartscher. Vielen Dank.
Ihnen auch, Frau Peters. Vielen Dank.